ARD.
100 Tage ist Donald Trump nun im Amt und er sagt, völlig überraschend, er sei der erfolgreichste Präsident aller Zeiten. Nur die Sache mit dem Krieg in der Ukraine, den er binnen eines Tages beenden wollte, die kommt nicht so richtig voran. Oder vielleicht doch. Trumps Ukraine-Deal, neue Hoffnung auf Frieden? Das fragen wir heute den ehemaligen Außenminister von der SPD und Chef der Atlantikbrücke Sigmar Gabriel, die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, den Militäranalysten Franz-Stefan Gadi und die ARD-Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth. Guten Abend Ihnen zu Hause und willkommen auch unserem Live-Publikum. Schön, dass Sie da sind. Ja, volles Haus heute. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie da sind, um mit mir zu sprechen über Trumps Friedenspläne, die bislang eigentlich immer nur einem in die Hände spielten, nämlich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ändert sich das gerade?
I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine.
Diese Woche unterzeichnen die USA und die Ukraine ein zuvor umstrittenes Rohstoffabkommen. Im Februar noch undenkbar nach dem Eklat im Weißen Haus.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Die USA wollen die Ukraine zu schmerzhaften Zugeständnissen drängen und drohen sich komplett aus den Verhandlungen zurückzuziehen.
We've issued a very explicit proposal to both the Russians and the Ukrainians, and it's time for them to either say yes or for the United States to walk away from this process.
Kurz nach dem spontanen Treffen im Vatikan einigen sich beide Länder auf das Rohstoffabkommen mit substanziellen Änderungen. Dabei geht es um die Erschließung und Förderung von Rohstoffen. Mit einem gemeinsamen Fonds aus den Verkaufserlösen sollen Wiederaufbau und Investitionen gesichert werden. Der ukrainische Ministerpräsident bewertet das als wichtigen Schritt. Es ist wirklich ein gleichberechtigtes und gutes internationales Abkommen zwischen den USA und der Ukraine.
Frau Deitelhoff, vor kurzem hat Trump Zelensky noch aus dem Oval Office rausgeschmissen. Dass die beiden jetzt ein, wie wir hören, gleichberechtigtes Rohstoffabkommen unterzeichnet haben, ist das für Sie schon ein Zeichen der Zuversicht?
Ich würde vielleicht nicht so weit gehen, von einem Zeichen der Zuversicht zu sprechen, aber es ist auf alle Fälle ein außenpolitischer Erfolg für die Ukraine. Denn das Abkommen, das jetzt unterzeichnet wurde, unterscheidet sich doch sehr deutlich von dem früheren Abkommen, das wir schon gesehen haben. Also wir haben gleiche Beteiligungsrechte für die Ukraine und die USA. Es geht nicht mehr darum, dass die Ukraine mit Rohstoffen für die Militärhilfe der USA bezahlen, sondern ganz im Gegenteil und sehr geschickt gibt es einen Investitionsfonds, in den die USA einbezahlen können zu 50% mit zukünftiger Militärhilfe. Und damit ist eine der ganz wesentlichen Sorgen der Ukrainer, nämlich dass die USA wegbrechen könnten, als Unterstützer ja fast vom Tisch. Denn man hat jetzt dieses Rohstoffabkommen und wenn die USA auch dauerhaft daran verdienen wollen, dann müssen sie ja auch investieren und sie können das eben mit Militärhilfen tun, was tatsächlich für die USA auch lohnend sein dürfte.
Gehen also die Amerikaner jetzt einen Schritt auf die Ukraine zu, Herr Gabriel?
Ich bin noch nicht so sicher. Also es stimmt, es hat, ich meine, erstmal die Ukraine würde, wenn es keinen Krieg gäbe, ein solches Abkommen nicht machen, ne? Sondern das machen sie unter Druck. Und es hat den Vorteil, dass die Amerikaner ganz anders, als sie noch vor ein paar Wochen gesagt haben, dann im Land sein werden. Und das wiederum, die schiere Präsenz von Amerikanern dort, wird ein Hindernis sein, Russland sich zu überlegen, demnächst nach einer gewissen Erholungsphase das Land schon wieder anzugreifen. Denn damit würde es jedenfalls in Gefahr geraten, amerikanische Bürgerinnen und Bürger und amerikanische wirtschaftliche Interessen anzugreifen. Und das ist sozusagen zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ohne die Vereinigten Staaten vor Ort in der Ukraine, eigentlich auch ohne dauerhafte militärische Unterstützung, egal ob durch Kauf oder durch dritte Kauf oder direkte Lieferung, ist die Ukraine nicht in der Lage, diesen Druck Russlands auf Dauer standzuhalten. Insofern ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin nur ein bisschen vorsichtig, weil man immer nicht weiß, welche Eruptionen da noch alles möglich sind.
Wir reden ja über den derzeitigen Moment. Messen Sie diesem Abkommen auch so viel Bedeutung zu?
Nun, ich glaube, es ist ein wichtiges Abkommen, ein Schritt in die richtige Richtung sozusagen und vor allem eben aus meiner Perspektive eben wichtig eben, um teilweise vielleicht militärische Unterstützung in Zukunft von den USA zu erhalten.
Es gibt jetzt auch noch andere Signale. Ne? Präsident Trump hat jetzt zum ersten Mal in seiner zweiten Amtszeit der Ukraine erlaubt, mit Rüstungsunternehmen in den USA wieder Geschäfte aufzunehmen, beispielsweise.
Das, ist das auch ein Hinweis in diese Richtung? Das stimmt, ja. Ersatzteile auch für F-16-Kampfflugzeuge, beziehungsweise gab es ja heute auch die Nachricht, dass es ein neues Patriot-Abwehrsystem gibt. Die Luftverteidigung sehe ich als vielleicht die kritischste Komponente, gerade auf strategischer Ebene, was die militärische Lage in der Ukraine betrifft. Also hier braucht die Ukraine vor allem Unterstützung von den USA. Hier können wir auch in Europa nur teilweise die Lücken füllen. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, ist das wichtig. Ich möchte aber noch einmal unterstreichen, vielleicht auch hier, die Ukraine ist weniger abhängig im Jahr 2025 von westlicher Unterstützung, militärischer Unterstützung, als es 2024 war, 2023 und 2022 selbstverständlich. Ja. Es gibt ja einzelne Lücken, die Ukraine nicht füllen kann, aber wo vor allem die Europäer aktiver werden müssen.
Wollen wir später noch darüber reden, aber Sie brauchen die Amerikaner noch. Und mich hätte jetzt interessiert, glauben Sie, dass die Amerikaner gerade einen Schritt auf die Ukraine zugehen durch all diese Hinweise, über die wir gerade sprechen?
Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, meine Interpretation dieser ganzen Aktionen in den letzten Tagen und Wochen ist, dass die Amerikaner noch nicht sich ganz im Klaren sind selbst, was ihre Position im Genauen sein wird. Ja. Also ich würde da jetzt auch nicht überinterpretieren.
Aber eine Sache muss man ernst nehmen. Die Amerikaner haben gesagt, wir werden keinen militärischen Backstop liefern. Backstop heißt, auch wenn ihr Europäer da kommt und ihr kommt in Konflikt mit Russland, werden wir euch nicht helfen. Wir verkaufen euch Waffen, das ist ein Geschäft. Aber wir werden nicht mit amerikanischen Streitkräften in der Ukraine für euch Sicherheit bieten. Das ist etwas, was dramatische Folgen hat für die Ukraine, weil sie eigentlich bislang darauf ihre Hoffnung gesetzt haben, wenn sie sagen, wenn wir schon, auf welche Zeit auch immer, Teile unseres Gebietes abtreten müssen, wenn schon Russland die Kontrolle darüber hat und wir das nicht ändern können, dann wollen wir wenigstens eine Sicherheit haben, dass die nicht übermorgen wiederkommen. Und dafür brauchen wir Unterstützung. Und da haben die Vereinigten Staaten eindeutig gesagt, und ich glaube, das ist auch Mehrheitsmeinung in den USA, was anderes hat Joe Biden übrigens auch nie gesagt, wir Amerikaner werden nicht diesen, in Anführungsstrichen, Backstop, diesen Rückhalt bieten, wenn es wieder zum Konflikt kommt, weil die USA auf gar keinen Fall in Konflikt mit der Nuklearmacht Russland kommen wollen. Das ist nichts Neues. Wie gesagt, das ist auch unter Biden nicht anders gewesen.
Aber Sie investieren jetzt immerhin, um nochmal bei dem Rohstoffabkommen zu bleiben, wirtschaftlich gewissermaßen. Ja. Und das verkauft zumindest die USA ein wenig als Sicherheitsgarantie indirekt. Wie wird denn das in der Ukraine wahrgenommen?
Dass das Abkommen überhaupt zustande gekommen ist, wird sehr positiv wahrgenommen, dass es zustande gekommen ist. Beim Inhalt bin ich wahrscheinlich noch vorsichtiger als Sie alle, denn es geht inhaltlich dort um neue Förderlizenzen. Das bedeutet, man muss erst mal schauen, wo liegen diese Bodenschätze, wie kann man sie abbauen, wie rentabel sind sie dann auch. Da sind ganz viele Fragen offen. Wir reden davon bestimmt 10 Jahren, die allein die Forschung und dann die Ausbeutung dieser Felder dauern würde. Und die große Frage ist natürlich auch, investiert irgendein amerikanischer Investor hier in der Ukraine, wenn der Krieg nicht beendet ist, und zwar nicht dauerhaft beendet ist. Also wenn es dann auch auf diese Felder, einige liegen in den von Russland besetzten Gebieten, andere in Frontnähe, andere in der Zentralukraine, wenn es da eben die Möglichkeit gibt, dass dort auch Raketen einschlagen.
Viele Fragen liegen da in der Zukunft, aber wir sind uns einig, es hat einen symbolischen Wert, dass sich da ein bisschen was dreht, genauso wie es wahrscheinlich einen großen symbolischen Wert hat, was da vergangene Woche im Petersdom stattgefunden hat. Wir können das Bild einmal anschauen. Das war das allererste Treffen zwischen den beiden nach diesem entsetzlichen Eklat im Oval Office. Es gibt auch noch ein paar Bilder, wie das entstanden ist, können wir uns auch angucken. Sieht so ein bisschen aus, als sei das spontan irgendwie zusammengefunden worden. Da kommt noch der französische Staatspräsident, steht noch ein dritter Stuhl, der wird dann wieder hektisch weggeräumt. Und dann setzen sich die beiden hin. Herr Gabriel, kann das spontan entstanden sein?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da vorher Leute miteinander geredet haben, dass es auch aufgepasst wurde, dass die sich begegnen und dass auch klar war, dass es ein solches Gespräch geben soll. Wie weit der Vatikan selbst daran beteiligt war, weiß ich nicht. Das ist nicht unschlüssig, aber dass die beiden da so miteinander durch die Gegend gehen und sagen, Mensch, guck mal, jetzt sehen wir uns hier, wollen wir uns hier hinsetzen und wir reden mal, halte ich nicht für besonders wahrscheinlich, sondern auch solche Fotos entstehen in den Vereinigten Staaten nicht zufällig. Mhm. Und es ist ja auch gut, dass es passiert ist. Also es ist erstmal gut, dass die reden. Ich meine, kein Mensch, glaube ich, wünscht sich nicht, dass dieser Krieg zum Stillstand kommt. Und was immer man von Donald Trumps Vorgängen hält, wenn am Ende des Tages tatsächlich das Sterben ein Ende hat, dann sind alle froh. Dann ist auch egal, wer das gemacht hat und egal mit welchen Mitteln. Aber es ist eben unklar, ob das, was die Ukraine dafür geben muss und das, was Russland eigentlich vorhat, ob das wirklich am Ende Sicherheit für den Rest der Ukraine bindet. Ich glaube, dass Russland vor allen Dingen das Ziel hat, dass dort kein stabiler Staat, keine stabile Demokratie entsteht. Die wollen das nicht an ihren Grenzen. Die haben Interesse an Instabilität in der Ukraine. Und deswegen bin ich eben vorsichtig mit allzu großem Optimismus.
Und weil ja auch Donald Trump sich im Moment oder bis dato eher an die Seite Putins gestellt hat, hat mich das...
2016 gefragt, hat mich gesagt, warum reden wir eigentlich bei G7 immer über die Ukraine? Das ist weder ein amerikanisches Problem noch ein japanisches. Das ist ein rein europäisches Problem. Wir haben damit nichts zu tun. Also er wollte, dass wir das von der Tagung der Außenminister absetzen. Haben wir da nicht gemacht, aber das war der eigentliche Vorschlag. Damit weiß man ungefähr, das ist keine spontane Haltung dort, sondern das ist schon lange bei ihm die Überlegung, wir haben dabei nichts zu tun, das geht uns nichts an, wir geben viel Geld aus. Und eigentlich will er uns Europäer insgesamt loswerden. Geht ihm ja nicht nur um die Ukraine, er will ja uns loswerden. Wir stehen als Europäer quer im Stall in der internationalen Politik und das nervt den.
Genau deswegen ist es ja so wichtig, dass diese Situation zustande gekommen ist, glaube ich. Ich denke, uns allen ist klar, in 15 Minuten wird man da inhaltlich nicht viel besprechen können. Aber weil Donald Trump sich nicht wirklich für die Ukraine als Land interessiert, ist es für Präsident Zelensky umso wichtiger, Gesprächskanäle offen zu haben, vor allem nach der Eskalation im Weißen Haus. Die Ukraine ist abhängig von den Amerikanern. Sie kann es sich nicht erlauben, dass die Amerikaner aufgrund irgendeiner Emotion des amerikanischen Präsidenten die Ukraine fallen lässt, keine Geheimdienstinformationen mehr teilt, keine Luftabwehr beispielsweise mehr liefert und so weiter und so fort. Deswegen der ukrainische Präsident versucht, alles in seiner Macht Stehende zu tun und sein Team natürlich mit den Amerikanern im Gespräch zu bleiben und pragmatische Beziehungen in irgendeiner Art und Weise eben aufrechtzuerhalten. Und in dem Kontext ist eben das Rohstoffabkommen, was jetzt zustande kommt, ist ein wichtiges Symbol vor allem.
Wie haben Sie die Bilder wahrgenommen, Frau Deitelhoff? Weil aus dem Umfeld von Donald Trump hört man immer, der Letzte, der mit ihm geredet hat, hat den meisten Einfluss auf ihn. War das womöglich die Chance, die Präsident Zelensky da ergriffen hat?
Also ich finde, oder ich war relativ irritiert, wie viel Bedeutung diesem Foto beigemessen wurde. Also es ist ja wirklich durch die Welt gegangen und überall hat man jetzt einen neuen Frühling in den US-ukrainischen Beziehungen darin gesehen. Und ich glaube, dass das ist sicherlich so inszeniert worden, das hat Herr Gabriel ja schon gesagt, und auch mit genau diesem Ziel. Aber man sollte nicht denken, dass es wirklich so ist. Also natürlich haben wir jetzt leichte Bewegungen gesehen. Wir haben die Unterzeichnung des Rohstoffabkommens gesehen. Das war Donald Trump wirklich wichtig. Das ist ein Deal, den er jetzt auf den Tisch legen kann und zeigen kann. Irgendwas hat er erreicht. Wir haben so leichte Bewegungen gesehen. Ja, vielleicht könnte man zumindest wieder Waffen verkaufen. Aber ansonsten habe ich keine große politische Veränderung gesehen in der Trump-Administration. Also gerade auch, wenn man sich nochmal die letzten Tage anguckt, ist alles beim Alten geblieben. Nach wie vor geht es darum, also wenn die jetzt nicht mal sich einigen, dann sind wir weg.
Der Nationale Sicherheitsrat erwägt die wieder schärfere Sanktionen gegen Russland.
Richtig, das wird vorbereitet. Das ist aber auch ehrlich gesagt gar nicht so neu, sondern das hatten wir schon mal vor 6-7 Wochen. Mhm. Genau das, ich glaube, es ist auch genau das gleiche Paket gewesen. Banken und Erdöl. Das ist schön, aber auch da, ich bin begeistert, wenn es tatsächlich auf dem Tisch liegt. Das ist einer der kleineren Hebel, die es noch gibt gegenüber Russland unterhalb sozusagen militärischer Gewaltanwendung. Aber es gibt nur Gerüchte, es wird darüber geredet, dass etwas passiert, aber es passiert noch nichts. Mhm. Also von daher würde ich immer sagen, das ist ein schönes Foto, aber Taten haben wir eigentlich noch nicht gesehen.
Vielleicht hat das Präsident Putin so sehr genervt, dass er einen eigenen Vorschlag machen musste. Er hat jetzt vorgeschlagen, eine 3-tägige Waffenruhe, nämlich anlässlich des 9. Mai, das ist eine Parade zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Mit welchem Ziel schlägt er das vor, Herr Gadi?
Nun, ich glaube, aus dem einfachen Grund, weil er einfach nicht will, dass irgendwer seine Parade stört. Don't rain on my parade, wie das auch heißt in einem Lied. Ja. Also ich glaube, das hat ganz einfache Gründe. Er wird es nicht ernst meinen. Die russische Frühjahrsoffensive ist vor einigen Wochen gestartet. Die russischen Streitkräfte sind in offensiven Operationen gerade. Und in dieser Hinsicht sehe ich überhaupt keine militärischen Beweggründe, warum er interessiert wäre an so einer Waffenruhe, die dann vielleicht noch länger dauern könnte. Ich möchte noch einen Punkt vielleicht sagen zu dem vorherigen Gesagten. Ich glaube schon auch, dass zu viel da rein interpretiert wird in das Rohstoffabkommen und dann auch in dieses Bild hier. Letztendlich wissen wir, glaube ich, ungefähr, wo Trump hingehen will, im Breiten. Und das ist eben, er will quasi die Ukraine an die Europäer übergeben, früher oder später das Ukraine-Problem. Ja. Und die Idee war ja auch eine ukrainische mit diesem Rohstoffdeal. Das darf man nicht vergessen. Im letzten Herbst, wie sie nach Washington gefahren sind und gesagt haben, okay, wir haben hier unseren Siegesplan. Das war schon Teil der Gespräche damals unter der Biden-Regierung. Das war also keine Idee, die jetzt spezifisch für Trump eben konzipiert wurde, nur alleine. Und in dieser Hinsicht wird dieser Rohstoffplan auch jetzt langsam, glaube ich, aus der medialen Berichterstattung verschwinden. Das wird nicht teilweise möglicherweise implementiert werden. Das war jetzt ein easy Sieg quasi für Trump. Und er kann dann sagen, er hat was, wie Sie das angesprochen haben. Ja.
Trump möchte einen schnellen Frieden, das hat er öfter gesagt und das können wir, glaube ich, festhalten. Und er klopft sich auch sozusagen selbst auf die Schulter, dass er Putin einen Teil der Ukraine sozusagen auf dem Silbertablett serviert. Hören wir einmal die Selbsteinschätzung des Präsidenten nach 100 Tagen im Amt.
Michigan am vergangenen Mittwoch. Trump feiert die ersten 100 Tage im Amt und seine Regierung als die beste aller Zeiten.
We're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any administration in the history of our country. In 100 days, we have delivered the most profound change in Washington in nearly 100 years.
Und nur weil im Amt sei, beharre Putin nicht mehr darauf, die ganze Ukraine einzunehmen.
I think if I didn't win the election, he would have gotten all of Ukraine. His dream was to take over the whole country. I think because of me, he's not going to do that.
Und anlässlich so wie selbst Lobhudelei darf dieses Bild gerade ganz frisch gepostet auch nicht fehlen, dass seine Heiligkeit über den offiziellen Account des Weißen Hauses gepostet hat. Wer von Ihnen ist katholisch und findet das geschmacklos?
Ich bin Protestant und finde es geschmacklos. Also,
ich finde es auch geschmacklos. Ja.
Also, zumal einer Konklave keine Chance hätte.
Und er sagt aber, Boris Pistorius hat ja mal ausgeschlossen, dass er Papst werden will. Donald Trump sagt, er würde sich das zutrauen. Wünscht man sich so viel Ego, wenn man Politiker ist?
Müsste man Katholik sein vorher, also sonst geht's nicht.
Stimmt, das ist
und das ist albern. Aber Tatsache ist eben, dass an diesen ganzen Gesprächen fehlt natürlich einer. Und das ist Herr Putin. Hat Putin ein Interesse an der Beendigung des Konfliktes? Ich glaube, zumindest wenn er die Ukraine weiter destabilisieren kann, die danach übrig bleibt, ja. Auch Putin hat kein Interesse, sozusagen das auf Dauer zu führen. Das hat enorme wirtschaftliche Schäden bei ihm gebracht. Die merkt man jetzt auch im Land. Das kostet viel Geld. Ich meine, er hat sich aus Syrien zurückziehen müssen, weil er sich konzentrieren muss auf diesen Konflikt. Er hat nordkoreanische Kämpfer, das muss man auch mal überlegen, also Leute aus Asien kommen und kämpfen an der Seite Russlands. In der Ukraine, also richtig nach großer Stärke sieht es auch nicht aus. Er hält das alles länger durch als die Ukraine. Aber dass dieser Krieg jetzt einer ist, den er sozusagen koste es, was es wolle, führen will, glaube ich nicht. Und deswegen kommt es eben schon darauf an, dass die Europäer alles dafür tun, Trump auf diesem Weg, auf dem er jetzt ist, zu bestärken und an Bord zu halten. Dafür zu sorgen, dass die Kritik an Russland zunimmt. Es gibt ja in der Administration nicht nur die eine Meinung. Sie haben ja nicht nur J.D. Vance. Es gibt ja auch traditionelle Russland-Falken, traditionelle Leute im Sicherheitsapparat, die sozusagen ihn davon abraten, zu nah an Russland ranzukommen.
Gibt es die denn noch in Maßen? Weil jetzt hat ja gerade Michael Waltz seinen nationalen Sicherheitsberater gefeuert, vordergründig wegen der sogenannten Signal-Affäre.
Es gibt im Senat mit Sicherheit solche Senatoren. Ist ja nicht so, dass sozusagen sich Russland als jahrzehntelanger Feind nicht auch in großen Teilen der amerikanischen politischen Elite festgefressen hat. Russland ist aus Sicht Amerikas kein ernstzunehmender Gegner. Das stimmt. Das ist aus deren Sicht ein militärisches Ärgernis. Aber es ist natürlich ein wirtschaftlicher Zwerg, es ist ein technologischer Zwerg. Er ist in der Abhängigkeit von China, steht nicht im Mittelpunkt des geopolitischen Interesses der USA, anders als bei der Sowjetunion, sondern das ist China. Und deswegen nochmal, Trump will den ganz Europa den Ärger damit loswerden, um sich auf seine eigentlichen Auseinandersetzungen mit China zu konzentrieren.
Gut, ich würde gerne aber von Ihnen noch wissen, gibt es diesen Einfluss noch der alten Republikaner oder gibt es noch nur noch eine ideologische US-Administration? Wir hatten diese Woche einen Post, den ich Ihnen gerne zeigen möchte, von dem US-Außenminister Marco Rubio, nachdem nämlich hier in Deutschland das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hatte, postete er folgenden Satz: Auf X, Deutschland habe seiner Spionagebehörde gerade neue Befugnisse zur Überwachung der Opposition erteilt. Das sei keine Demokratie, es sei eine verdeckte Tyrannei. Und ich würde gerne hinzufügen, der Vizepräsident J.D. Vance hat auch etwas gepostet, die AfD sei die beliebteste Partei Deutschlands. Wir wissen es, das stimmt so nicht. Und er fügte hinzu, der Westen hat die Berliner Mauer niedergerissen und sie wurde wieder aufgebaut, nicht von den Sowjets, sondern vom deutschen Establishment. Was antworten Sie dem?
Ich habe ihm darauf geantwortet. Ich habe gesagt, dass die Amerikaner Tausende von Soldaten, Tausende von jungen Männern ihr Leben gelassen haben, um Deutschland, jedenfalls Westdeutschland und Westeuropa zu befreien. Von der Hitler-Diktatur und übrigens uns im Westen hat er davor bewahrt, unter Stalins Knute zu kommen. Und er unterstützt jetzt eine Partei, in der solche Leute, die den Nazis anhängen, gern gesehen sind. Und aus meiner Sicht trampelt er damit auf dem Leben und dem Schicksal von tausenden US-Veteranen rum. Er beleidigt eigentlich diejenigen, die hier in Europa gegen diese Nazi-Brut gekämpft haben, die man in der AfD duldet. Die AfD ist nicht die NSDAP, es ist nicht der Faschismus, der da kommt, aber sie dulden solche Leute bei sich. Und diese Typen werden von J.D. Vance und der Regierung der USA unterstützt. Das sind die, gegen die tausende amerikanischer Veteranen damals gekämpft haben, ihr Leben an Omaha Beach gelassen haben, um uns hier zu befreien. Das muss man ihm sagen. Das sozusagen ist die richtige Antwort und nicht auf dessen irre Propaganda einzugehen.
Ist das kalkulierte Provokation?
Das ist natürlich eine kalkulierte Provokation und ich finde es schon wichtig, sich klar zu machen, wir haben es mit einer ideologischen Administration zu tun, die nicht mehr so viel Differenzen zulässt und nicht erst seit Mike Waltz jetzt gegangen wurde, sondern wir haben schon gesehen, als Keith Kellogg immer weiter zurückgestuft wurde, wir haben keine Transatlantiker mehr in dieser Administration und wir haben eine ideologisch begründete Ablehnung von europäischen Werten und auch dem europäischen System. Ich glaube, das kann man gar nicht deutlich genug machen. Und ich finde ja Ihr Argument sehr stichhaltig, aber ich bin eben auch Europäerin. Aber ich glaube, in den USA und der US-Administration würde sich niemand dafür interessieren, weil diese Art von historischer Begründung einfach total an Relevanz verloren hat.
Das stimmt.
Und damit müssen wir umgehen.
Das stimmt. Ich würde auch nicht für die Administration sagen, dass da irgendjemand Interesse an uns hat. Aber es gibt schon im Senat, im Repräsentantenhaus Leute, die das anders sehen. Übrigens hat Trump nicht mit 70-30 gewonnen. Sondern mit 49-48. Mhm. Und seine Werte sinken ja dramatisch, nicht wegen uns, sondern wegen der wirtschaftlichen Situation. Und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, mit den Amerikanern weiter so eng wie möglich Kontakt zu halten. Nicht zuletzt deshalb, weil nicht nur die Ukraine sie braucht, sondern Europa auch. Das steckt ja dahinter. Wir sind ja auch nicht in der Lage, ohne die Hilfe der Amerikaner glaubwürdig ein Abschreckungspotenzial gegen Russland vorzuhalten. Mhm. Und das wird auch bei allen Anstrengungen in den nächsten 10 Jahren sich nicht ändern.
Gibt es denn was Gutes, Frau Deitelhoff, die Frage an die Konflikt- und Friedensforscherin, darin, mit welcher Methodik Trump auch vorgeht, um wieder mal in die Ukraine zurückzukommen? Mhm. Also, wenn ich mich erinnere, gab es zwischen Joe Biden und dem russischen Präsidenten ganz genau gar kein persönliches Gespräch.
Doch.
Jetzt hat
Genf.
Am Rande, ne?
Und zwar unmittelbar vor Ausbruch des Krieges.
Und die haben jetzt aber anderthalb Stunden telefoniert, Trump und Putin. Und sein Sondergesandter Steve Witkoff war 4-mal bei Putin in Russland, um mit ihm zu sprechen. Ist das die bessere Methode, um in etwaigen Verhandlungen voranzukommen?
Also mal anders gesagt, man muss schon anerkennen und sollte auch anerkennen, dass Trumps Methode des maximalen Drucks auf die Ukraine tatsächlich Bewegung in mögliche Verhandlungen gebracht hat. Also ich meine, wir hatten eine Situation, in der weder Russland noch die Ukraine auch nur einen Schritt bereit waren von oder ein Deut von ihren Positionen abzurücken. Und das ist ja tatsächlich anders geworden. Also mit dieser Art, Druck auf die Ukraine auszuüben, auch mal probeweise militärische Unterstützung und nachrichtendienstliche Erkenntnisse zurückzuhalten, hat er natürlich die Ukraine dazu gebracht, tatsächlich sehr weit schon in Richtung von Zugeständnissen zu gehen. Das Gleiche ist nicht unbedingt mit Blick auf Russland passiert, aber das war auch nicht nötig, weil Trump eben das, was er gegenüber Selenskyj gemacht hat, maximalen Druck, nicht gegenüber Russland gemacht hat, sondern dort hat er eher versucht, auf die Bromance-Schiene tatsächlich zu kommen. Also eher deutlich zu machen, wir sind doch beide große, mächtige Staaten und eigentlich profitieren wir doch viel eher, wenn wir zusammenarbeiten. Und ich bin bereit, dir in ganz viel entgegenzukommen. Aber jetzt musst du, Wladimir, mir auch ein Stück entgegenkommen. Und das ist so ein bisschen eine andere Politik. Aber nichtsdestoweniger, man muss es einfach deutlich sagen, vor dieser Trump-Administration hatten wir keine Bewegung.
Würden Sie das auch so positiv beurteilen, Herr Ghadi?
Ich würde zuallererst mal sagen, das Große, was ich mitnehme aus den Ereignissen in Washington D.C., aber auch jetzt den Gesprächen, ist das Folgende. Es gibt nicht mehr diesen sicherheitspolitischen Konsens in Washington D.C. über die Rolle der USA in der Welt. Ja. Überparteilich, den gibt es nicht mehr. Das System lähmt sich teilweise. Es gibt verschiedene Interessensgruppen, es gibt verschiedene Gruppierungen innerhalb des Weißen Hauses, innerhalb der Regierung, die verschiedene Positionen vertritt. Und ich sehe vor allem eine Lähmung der amerikanischen Sicherheitspolitik in den nächsten Jahren. Nicht so sehr eine große Strategie dahinter. Grundsätzlich will man sich orientieren eben Richtung Ostasien, China als der Gegner. Auch die amerikanischen Streitkräfte mit Ausnahme der US Army haben quasi China als den Hauptgegner, auch in Szenarien, die sie planen. Aber letztendlich ist es so, dass es unklar ist, ob eben es wirklich diese Reorientierung geben wird unter Trump, weil eben die Politik die folgende ist, dass Trump sehr oft eben wirklich tatsächlich auf die Person hört, die zuletzt mit ihm gesprochen hat. Im Moment ist es Selenskyj, jetzt kann es in einigen Tagen dann wieder eine andere Person sein. Ich will damit aber nur sagen, eben, wir müssen in Europa vor allem unsere Hausaufgaben machen. Ja? Diese Idee, dass wir eben unsere Sicherheitspolitik quasi an die USA auslagern, die ja nicht mehr in Europa interessiert sind, ist ein großer, großer Fehler. Und vor allem die Ukraine ist ja nur ein Symptom. Putin hat ja vor, quasi die gesamte Sicherheitsarchitektur Europas in gewisser Weise zu beeinflussen, ja, zu verändern. Und wir müssen hier proaktiver sein, strategischer denken eben, ohne die Amerikaner. Ich glaube, mental haben wir das noch nicht ganz geschnallt.
Haben die Ukrainer das schon mental geschnallt?
Was genau?
Dass sie sich auf Amerika nicht mehr werden verlassen können?
Das war anzusehen im Weißen Haus. Dieses Treffen haben die Menschen in der Ukraine auch verfolgt. Und ich kann mich an diesen Abend sehr gut erinnern in Kiew, wie man sogar in der Bar, in der ich mich zu dem Zeitpunkt befunden habe, aber auch an den Nachbartischen gemerkt hat, wie die Menschen ruhig geworden sind und angefangen haben, auf ihr Handy zu schauen, sich angefangen haben, das anzuschauen. Und es war natürlich ein Riesenschock. Sie haben eben gesagt, es hat sich etwas bewegt. Viele Menschen in der Ukraine hatten tatsächlich sehr große Hoffnungen auf Donald Trump. Die einen hatten Hoffnungen, weil er ist irgendwie nicht berechenbar und er greift härter durch. Und andere Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben genau das gesagt, was sie eben gesagt haben. Na, irgendwas wird sich schon dann tun. Ein bisschen Bewegung kommt rein. Jetzt hat sich aber auch nur irgendwas getan. Für die Menschen in der Ukraine hat sich gar nichts verändert. Im Gegenteil. Ich glaube, dass diese letzten Monate der auch medial breit berichteten Verhandlungen, Gespräche, Waffenstillstand hier, Feuerpause da und wird's denn vielleicht was und so weiter und so fort, dass das eine unglaubliche psychische Belastung ist für die Menschen in der Ukraine. Weil selbst wenn sie sich immer wieder sagen, wir können Putin nicht vertrauen, es gab so viele Feuerpausen, Waffenstillstände in den letzten 11 Jahren Krieg, die gebrochen wurden, weckt es doch ein bisschen Hoffnung, wenn die sich treffen und wenn es in Saudi-Arabien zu Treffen kommt. Und diese Hoffnung wird jeden Tag immer wieder aufs Neue enttäuscht. Und das ist furchtbar schlimm. Ich habe beispielsweise einen jungen Soldaten getroffen, der ist 30, der ist seit 3 Jahren im Krieg, der ist 8-mal verletzt worden. Und der hat mir gesagt, nach dieser Eskalation im Weißen Haus, die hat er sich auch angeschaut, hat er seinen Kommandopunkt vor lauter Wut und Verzweiflung kurz und klein geschlagen. Weil der wirklich auch gehofft hat auf Donald Trump. Deswegen, ich wäre sehr vorsichtig. Mit all dem, was jetzt passiert, sollten wir eher auf das schauen, was getan wird, nicht auf das, was gesagt wird.
Wir wollen dennoch auf etwaige Verhandlungen, mögliche Verhandlungen blicken, weil das ist das, was Donald Trump verspricht. Wir haben ihm gerade in einem seiner letzten Interviews gehört, wie er sich selbst auf die Schulter geklopft hat, dass es sein Verdienst sei, dass Putin nun nicht mehr die ganze Ukraine, sondern nur noch ein Teil der Ukraine haben wollte. Ob Putin das auch so sieht, darf bezweifelt werden. Es könnte aber vielleicht ein realistisches Szenario sein bei etwaigen Verhandlungen. Und wir waren in der Ukraine und haben dort die Menschen gefragt, ob sie zu Gebietsabtretungen tatsächlich bereit wären.
Charkiw im Osten der Ukraine. Bis zur russischen Grenze sind es nur rund 40 Kilometer. Der Krieg, er ist hier besonders zu spüren. Beinahe täglich treffen Angriffe die Millionenstadt. Am Regionalkrankenhaus sind wir mit Maria Maximtsev verabredet. Seit mehr als 20 Jahren lebt sie in Hannover. Reist regelmäßig mit Spenden in ihr Heimatland. 4 Krankenwagen hat sie aus Deutschland mitgebracht.
Das war für uns wichtig, so nah wie es möglich an die Front diese Krankenwagen weiter zu übergeben, sodass die Menschen, die wirklich in Notsituation sind, kriegen rechtzeitig auch die erste Hilfe.
Diese Soldaten kommen direkt von der Front, um einen von Marias Krankenwagen mitzunehmen. Vor unserer Kamera tragen sie Sturmhauben, um ihre Identität geheim zu halten. Ein Ende des Krieges sehen sie in naher Zukunft nicht. Schon gar nicht durch territoriale Zugeständnisse. Eine Abtretung von Territorien bedeutet, die eigenen Bürger aufzugeben, sie in den vom Aggressor besetzten Gebieten zurückzulassen und einfach so zu tun, als ob all dies nicht geschehe. Dann ist Frieden unmöglich. Auch Maria lehnt Gebietsabtretungen ab.
Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Die Russen müssen die Ukraine einfach verlassen. Dann haben wir Frieden.
Die Bewohner Charkiws sind unterschiedlicher Meinung. Manche geben sich kämpferisch. Die Ukraine ist die Ukraine und das, was sie besetzt haben, das ist unser Land, nicht russisches. Ich bin dafür, dass wir alles zurückholen. Andere würden für einen Frieden Gebietsabtretungen in Kauf nehmen. Die Ukraine wird Zugeständnisse machen müssen. Deshalb denke ich, dass alles, was besetzt ist, auch so bleibt. 2014 waren wir zum letzten Mal auf der Krim. Es gab dort mehr Autos mit russischen Kennzeichen als mit ukrainischen. Hat jemand darunter gelitten? Niemand. Was macht schon dieser Unterschied? Es ist doch egal.
Frau Barth, Sie sind als Korrespondentin viel unterwegs, in der Ukraine, wahrscheinlich auch in Charkiw. Was hören Sie von den Leuten? Wie sich die Stimmung? Verändert sich da was in der Einschätzung bei den Gebietsabtretungen?
Ich glaube ganz vorweg, wenn wir immer danach fragen, ist die Ukraine bereit, Gebiete abzutreten, dann beinhaltet das oder dann setzen wir voraus, als ob es um Gebiete gehen würde in diesem Krieg. Ich glaube, das ist eine falsche Annahme. Ich glaube nicht, dass es Putin nur um Gebiete geht. Es geht ihm um die Zerstörung der freien und souveränen Ukraine. Das kann man über Gebiete regeln, aber auch über andere Einflussnahme. Dementsprechend gehen die allermeisten Menschen, Umfragen zeigen das, nicht davon aus, dass selbst wenn sie bereit wären, Gebiete abzugeben, eine Frau hat es im O-Ton gesagt, dass es überhaupt zu Frieden führen würde. Mhm. Also Gebietsabtretungen gleich Friede ist, glaube ich, eine Gleichung, die hochproblematisch ist, die falsch ist, die uns zu falschen Annahmen verleiten könnte. Generell sind, so empfinde ich es, die allermeisten Menschen der Ukraine sich darüber sehr klar, dass man zumindest militärisch die Staatsgrenzen, die eigentlichen, nicht erreichen wird und dass diese Gebiete zunächst einmal jetzt verloren sind. Das bedeutet nicht, dass sie bereit sind, diese Gebiete juristisch abzutreten, also eine Anerkennung der russischen Besatzung, das nicht. Ich erlebe vor allem in den Frontgebieten, jetzt auch im Osten, wo ich zuletzt war, dass die Menschen natürlich ihre Heimat nicht verlassen möchten. Die sitzen so ein bisschen wie auf gepackten Koffern. Ein junger Mann hat mir beispielsweise erzählt, wir überlegen uns ganz genau, was wir uns anschaffen. Ein Fernseher zum Beispiel nicht, weil warum, wenn in 3 Monaten vielleicht die Front hier ist und ich diese Stadt verlassen muss. Aber ich will nicht gehen, es ist meine Heimatstadt, also harre ich bis zuletzt aus. Aber natürlich, vor allem in den Frontgebieten, ist das Gefühl, dass wir müssen hier weg, wir werden vertrieben, omnipräsent.
Sie sind auch ganz viel für Ihre Studien an der Front unterwegs, sprechen auch mit Soldaten. Welche Einschätzung hören Sie da auch vielleicht jenseits der offiziellen politischen und militärischen Linien?
Also der Konsens unter den Frontsoldaten ist, dass aus militärischer Perspektive die Ukraine zurzeit nicht die Fähigkeiten, auch die Kapazitäten hat, diese besetzten Gebiete zurückzuerobern. Ja. Mhm. Es ist auch so, dass sie das nicht in naher Zukunft machen werden können. Das muss man auch dazu sagen. Ich glaube aber eben auch, diese Idee, eben sich nur auf die Gebiete zu konzentrieren bei etwaigen Friedensverhandlungen und so weiter, wird uns nicht viel weiterbringen. Ich glaube, die größere Frage ist die, was für Sicherheitsgarantien kann Europa eben an die Ukraine abgeben? Aus dem einfachen Grund, nämlich, wenn wir das nicht tun, ja, wenn man sich anschaut, die Situation Ukraine, Russland, also keine der beiden Seiten hat Kriegsziele erreicht, unterm Strich. Ja. Das heißt, wenn man sich die Militärgeschichte anschaut, ist es so, wenn Parteien nicht ihre Kriegsziele erreichen, kommt es mit großer Wahrscheinlichkeit immer zu einem Nachfolgekrieg. Mhm. Der Krieg 2022, die Vollinvasion der Ukraine, war ein Nachfolgekrieg von 2014 sozusagen. Ein Krieg kommt selten allein. In der Vergangenheit, warum das in den letzten Jahrzehnten oft nicht der Fall war, ist, weil es eine große Garantiemacht gegeben hat. Diese Garantiemacht waren die Vereinigten Staaten. Die fällt jetzt weg. In dieser Hinsicht müssen wir, glaube ich, viel breiter denken und diskutieren, als jetzt nur auf Gebiete zu fokussieren. Ja.
Darf ich Sie trotzdem noch einmal kurz festhalten und Ihnen einmal den aktuellen Frontverlauf zeigen, damit Sie uns einmal mitnehmen und sagen, wie es derzeitig aussieht? Wir haben eine Karte, die zeigt die Gebietsansprüche, über die wir gerade gesprochen haben, bei möglichen Gebietsabtretungen. Das sind die Verwaltungsbezirke, so übersetzt man, glaube ich, Oblast. Die schraffierten Bereiche sind die, die die Russen besetzt haben. Die mintfarbenen sind die, die noch dazugehören und von denen die Russen sagen, darauf haben sie Gebietsansprüche. Und die rote Linie ist die aktuelle Frontlinie.
Ja, also nun, der Schwerpunkt der russischen militärischen Operationen zurzeit ist nach wie vor im südlichen Donetsk. Die Hauptangriffsachse verläuft noch immer vorbei an der bekannten Stadt Pokrovsk. Und die zwei Ankerstädte im Kramatorsk und Sloviansk sind, die Idee ist, dass man die quasi flankiert angreift und dass man wirklich, glaube ich, bevor man tatsächliche Friedensverhandlungen antritt, beziehungsweise überhaupt zu offenen Gesprächen tatsächlich bereit ist, wird wahrscheinlich alles daran gesetzt werden, dass man zumindest Donetsk komplett erobert. Das kann aber noch einige Zeit dauern.
Ja. Die sind ja schon Teil in der russischen Verfassung. Er hat ja die Verfassung geändert und die Oblaste, auch die Teile, die nicht von ihm besetzt sind, sind aus russischer Sicht rechtlich bereits Teil der russischen Föderation. Deswegen wird er alles dafür tun, dass das in der Realität auch stattfindet. Und das ist eine seiner Bedingungen dafür, dass er zu einem längeren Waffenstillstand bereit ist. Und ich glaube, ich kann das nur unterstreichen, es geht nicht um Land gegen Frieden, wie das auch hier bei uns viele glauben. Es gibt ja auch viele, die sagen, Mensch, macht endlich Schluss, gebt dem diesen Teil und dann hört er Sterben auf. Es geht um Sicherheit gegen Frieden. Interessanterweise auch aus Putins Sicht. Er hat einen anderen Sicherheitsbegriff, aber das ist die Auseinandersetzung, um die es geht. Und die Frage ist eben, erstens, kann man darüber eigentlich verhandeln? Geht das irgendwie? Die Ukrainer wissen, das haben ja alle auch gesagt, dass sie den schraffierten Teil nicht zurückkriegen. Sie wollen bloß nicht dazu gezwungen werden, die Hand zu heben und ihre Verfassung zu ändern. Das sei nun alles auf immer und ewig russisch. Aber akzeptieren, dass das die Realität ist, das haben sie schon lange.
Aber können Sie die russische...
Wer bietet die Sicherheitsgarantie? Mhm. Deswegen wollte die Ukraine in die NATO. Alle die Staaten, die Ukraine früher in die NATO haben wollten, wollen sie jetzt auf gar keinen Fall. Insbesondere die USA. Dann ist die Frage, sollen Europäer das machen? Soll das im Rahmen einer NATO-Mission sein, nur von Europäern besetzt? Sagt Putin, keinesfalls, meine ich mit. Wer dann überhaupt? Also Sicherheit gegen Frieden ist die Frage. Und das ist halt sehr schwer zu verhandeln, mal abgesehen von der Tatsache, dass auch wir als Europäer, das stimmt zwar, dass Sie sagen, wir müssen endlich da selbstbewusster mehr machen, aber Sie sind doch Experte in dem Bereich. Das ist doch mindestens eine Dekade, die wir brauchen, um ansatzweise wenigstens wieder eine Territorialarmee zu haben, die ihren Namen verdient. Das heißt, wir sind auch in der Zukunft auf die Vereinigten Staaten von Amerika angewiesen, jedenfalls in der näheren Zukunft. Und deshalb, glaube ich, versuchen die Europäer, mit diesem Coalition of the Willing, London, Paris, demnächst jetzt hoffentlich auch Deutschland dabei, zwei Dinge zu tun. Die Ukraine zu unterstützen und trotzdem die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten irgendwie am Laufen zu halten. Deswegen macht es ja der Brite, der das besser kann als andere. Es läuft nicht über die EU, die wird in Washington sowieso nicht ernst genommen. Also das, glaube ich, macht das die Schwierigkeit aus, dass dieses Problem Sicherheit gegen Frieden bisher überhaupt nicht ein Ansatz da ist, wie das gewährleistet werden kann. Und nicht die Gefahr besteht, dass Herr Putin in geraumer Zeit eben es zum zweiten Mal versucht. Eigentlich will er ja die ganze Ukraine haben. Er wird übrigens, egal wie das ausgeht, je nachdem, wie weit er sich als Sieger fühlt, die NATO weiter herausfordern. Er wird nicht einen NATO-Staat angreifen, aber wird immer so an der Grenze der NATO uns herausfordern. In Transnistrien, in Moldawien.
Bleiben wir mal bei den Sicherheits...
Er führt keinen Krieg gegen die Ukraine, führt einen Krieg gegen den Westen.
Und schon auch gegen die Ukraine.
Und noch gegen
die Ukraine. Der Austragungsort ist die Ukraine. Aber tut er viel mehr.
Bleiben wir bei den Sicherheitsgarantien.
Dürfte ich nur auf die militärische Frage vielleicht hier noch einmal zurückkommen? Und das möchte ich hier noch einmal vielleicht hervorheben. Wir reden hier nicht jetzt von Hunderttausenden europäischen Truppen, die vielleicht irgendwann einmal in die Ukraine gesendet werden, um quasi einen Frieden zu garantieren. Wir haben uns verschiedene Modelle angeschaut, was eben europäische Fähigkeiten und Kapazitäten im militärischen Bereich wären, um die Ukraine zu unterstützen.
Und was bräuchte man da?
Und im Durchschnitt sind wir bei den Modellen, die wir berechnet haben, auf ungefähr 3 bis 5 Brigaden gekommen. Das heißt also irgendwas im Rahmen von 12 bis 18, 20.000 Mann. Dann muss man das normalerweise mal 3 rechnen, dass eine Rotation stattfindet, eben weil diese Truppen immer wieder durchrotiert werden müssen. Ja. Das heißt, wir kommen auf eine Streitkraft irgendwas im Rahmen von 36.000 bis 50.000 oder so. Mhm. Das kann Europa aus militärischer Perspektive.
Könnte.
So ist es. Europa hat auch die sogenannten strategischen Unterstützer, also nicht alle, aber im Großen und Ganzen ist es so eben, dass es schon teilweise Ausreden sind aus meiner Perspektive, dass wir das militärisch vielleicht nicht ohne amerikanische Unterstützung können. Mhm. Die Frage ist, wie lange können wir unsere Truppen dorthin schicken? Die Frage ist, müssen wir NATO-regionale Verteidigungspläne adaptieren? Und dann möchte ich noch einmal die Größendimensionen auch darauf hinweisen. Eben, Russland hat ungefähr 600.000 Truppen in der Ukraine. Plus, minus irgendwas. Ja? 600.000. Und Europa könnte nicht 15.000 Soldaten schicken.
Also die Franzosen reden von ganz anderen Zahlen. Um eine wirkliche Abschreckung zu haben, gehen von völlig anderen Zahlen aus, die wir im Leben nicht auf die Beine kriegen. Und das Zweite ist,
Sie gehen von 30.000.
Die Franzosen haben am Anfang von 200.000 geredet.
Aber das ist ein anderes Konzept.
Das ist sozusagen eine abschreckungsfähige Streitmacht in der Ukraine zu haben. Aber nehmen wir an, wir reden über diese 30.000, 40.000. Der Einwurf könnte, ist doch richtig. Die Europäische Union wird gar nichts können. Denn sie hat innerhalb der Europäischen Union genug Staaten, die das nicht wollen. Deswegen geht es, wenn überhaupt, nur neben der Europäischen Union. Deswegen kommt diesem Treffen ja so viel Bedeutung bei der Briten und der Franzosen. Und dann ist die Frage, können die dafür eigentlich NATO-Strukturen nutzen? Wenn sie das nicht können, viel Spaß bei dem Versuch, das auf die Beine zu kriegen. Das schaffen wir nicht. Jedenfalls nicht in kurzer Zeit. Und die Ukraine braucht jetzt eine Antwort auf die Frage, wer sichert ihr morgen, übermorgen den Frieden.
Und selbst dann, wir reden da so ein bisschen drüber, als hätte Putin schon zugestimmt.
Ja, selbst dann ist übrigens gar nicht sicher. Das ist ja vorhin auch deutlich geworden. Da hat sich ein Krieg tief eingegraben. Jetzt kommen da zwei Leute und sagen, wir entscheiden jetzt mal über eure Köpfe, wie wir das machen. Irgendwie kriegen die Zustimmung dahin der politischen Eliten. Wer sagt eigentlich, dass die an diesem Krieg beteiligt sind, auf der ukrainischen Seite, das so ohne weiteres hinnehmen? Das kann ja auch sein. Das ist dann ein Konflikt, der eher sozusagen Nordirland-Charakter hat, der eben kein Krieg jeden Tag ist. Aber ich glaube noch nicht daran, dass nur das, weil die beiden sich treffen und über die Köpfe der Ukraine hinweg ein zweites Versailles beschließen, dass deshalb die Ukraine sagt, jawohl, wir machen da mit.
Das ist aber so wichtig, die Frage der Sicherheitsgarantien. Das interessiert die Ukraine ja wirklich massiv. Wie kann das funktionieren, Frau Deitelhoff, wenn wir uns auf ein NATO-Backup nicht mehr verlassen können an der Stelle?
Ausgesprochen schwierig. Also das ist halt das Grundproblem. Wir sind längst weg von den 200, 300.000 Mann. Das war die Idee einer Friedenstruppe in der Ukraine, die an der kompletten Frontlinie wäre. Jetzt sind wir bei den 60.000, 50 bis 60.000 mit Rotation. Genau, Reassurance sein sollen. Also an kritischen Stellen in der Ukraine für Abschreckung sorgen, weil ein Angriff auf sie sozusagen dann für Putin sehr kostspielig werden würde. Aber das ist eben so ein bisschen das Problem. Also wie schaffen wir es denn, dass es wirklich sehr kostspielig wird? Denn da kommen dann sofort wieder die Amerikaner ins Spiel, beziehungsweise die NATO-Strukturen. Aber die Amerikaner haben eben nicht das geringste Interesse daran, dass sie ins Spiel kommen. Und die ganze Strategie Europas, auch der Plan B, den Frau Kallas jetzt wieder in den Raum geworfen hat, läuft darauf hinaus, die EU kann es nicht, die NATO kann es nicht. Und irgendwie müssen wir das also über Einzelstaaten Europas machen, die jetzt freiwillig zusammenkommen. Aber da passiert nicht so viel. Also auch die Coalition of the Willing hat sich jetzt mehrfach getroffen. Und bis heute, wenn mein Stand der aktuell ist, da würde ich auf Sie gucken, Herr Gadi, haben genau zwei Staaten und jetzt ein dritter mit Estland zugesagt, tatsächlich auch Personal zu stellen.
Wieso
und das ist immer noch nicht bei 30.000, sondern da sind wir weit davon entfernt. Und viele andere Staaten haben eher deutlich gemacht, dass sie auf gar keinen Fall dabei sind.
Warum sind Sie dann so optimistisch, dass die Ukraine nicht unter den Bus gerät? Gerade haben Sie gesagt, wir können das schaffen.
Ja, ich möchte jetzt nur eine Sache dazu sagen. Das grundsätzliche Problem, was wir in dieser gesamten Ukraine-Frage haben, was ich sehe jetzt auch aus der rein militärischen Planung, wenn man hier eine Evaluierung durchführen würde, ist, dass wir grundsätzlich versäumt haben, tatsächlich uns Grundsatzfragen zu stellen.
Es gibt keine
Die Grundsatzfrage ist, was ist wirklich die Bedeutung der Ukraine für die europäische Sicherheitsarchitektur? Was konkret, für welche konkreten Interessen hat Europa, hat Deutschland, haben andere Länder an der Aufrechterhaltung der Souveränität der Ukraine? Und was für Risiken sind wir gewillt, hier einzugehen? Mhm. Und das, die Gretchenfrage, die wichtigste Frage, die wir da stellen müssen, sonst zerfällt jegliche Koalition, ist, sind wir gewillt, um die Ukraine zu verteidigen, um die Souveränität der Ukraine aufrechtzuerhalten, tatsächlich einen direkten militärischen Konflikt mit Russland zu riskieren oder nicht? Wenn die Antwort Nein ist, dann ist das alles egal, dann brauchen wir diese Truppe nicht in der Ukraine, würde ich jetzt einmal sagen, weil natürlich das die russische Seite ausnutzen kann. Und diese Grundsatzfrage, diese Debatte wurde in Europa nie wirklich durchdiskutiert, abseits eben moralischer Entrüstung. Wir müssen ja wirklich einen Blick darauf werfen, was sind unsere harten Interessen an der Ukraine. Nur dann können wir auch wirklich die militärischen Ressourcen zur Verfügung stellen, um eben auch unsere Interessen in der Ukraine durchzusetzen.
Herr Gabriel, nächsten Dienstag wird aller Voraussicht nach ein neuer deutscher Bundeskanzler gewählt. Wird er Ihrer Meinung nach eine solche Antwort geben?
Er wird sicher alleine diese Antwort auch nicht geben können. Aber was er hoffentlich macht, ist, als erstes das Verhältnis Deutschlands zu Polen und zu Frankreich wieder in Ordnung zu bringen und dann sich in dieser Coalition of the Willing als sozusagen Nation so zu beteiligen, wie das der größten Volkswirtschaft der Europäischen Union angemessen ist. Das Problem ist doch tatsächlich, dass wir eine strategische Frage, was wollen wir eigentlich, nie beantwortet haben. Wir haben immer irgendwie geschwankt zwischen, die Ukraine darf nicht verlieren und wir wollen aber auch keinen direkten Konflikt mit Russland haben. Man kann auch leicht sagen, das strategische Interesse bei uns ist natürlich, dass sozusagen die Kontrolle der Konfliktzone entlang der Grenze Ukraine zu Russland erfolgt und nicht sozusagen an der jetzigen NATO-Linie erfolgt. Das ist unser strategisches Interesse. Das haben wir weder unserer eigenen Bevölkerung noch weiter südlich liegenden europäischen Mitgliedstaaten erklärt. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass, wenn man Politik macht, ab und zu man sich umdreht, ob noch einer mitmacht. Und meine Vermutung ist, je mehr der Eindruck entsteht, wir bereiten da einen größeren Konflikt mit Russland vor. Die EU hat letztens gesagt, der Krieg mit Russland kommt ab 2030. Ich weiß nicht, woher die Zahl kommt. Wäre ich Putin, würde ich 2028 kommen. Aber sowas kann passieren, dass sie innenpolitisch ein Riesendilemma geraten. Dass sie zwar wissen, was sie außenpolitisch zu machen haben, aber ihnen innenpolitisch die Gefolgschaft verweigert wird. Das ist ein Problem, mit dem der deutsche Bundeskanzler, der jetzt gewählt wird, sozusagen umgehen muss. Er wird sehr viel nach innen kommunizieren müssen, um dafür eine Mehrheit zu haben, was er nach außen tun muss. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Das ist, je weiter südlich Sie gehen in Europa, umso größer. Warum soll sozusagen ein Land wie Spanien oder Griechenland da einsteigen und sagen, wir schicken da auch unsere Leute hin zu unseren Kosten? Es ist diese fehlende Debatte, die Sie da gesagt haben, ich glaube, das ist vielleicht sogar unser Hauptproblem.
Ja.
Nicht die Frage, haben wir am Ende genug, sondern folgen uns unsere Bürgerinnen und Bürger auf einem solchen Weg? Verstehen Sie, dass die Sicherheit unserer Kinder und Enkelkinder jetzt davon abhängt, welche Erfahrung Russland mit uns macht? Macht es die Erfahrung, oh, die Jungs kannst du schnell auseinandertreiben, werden sich nicht einig? Oder macht es die Erfahrung, nee, die schaffen das, selbst ohne die Amerikaner zu einer gemeinsamen Haltung zu kommen? Das wird das Schicksal. Ich habe 3 Töchter. Mich interessiert das sehr, unter welchen Bedingungen die in Europa groß werden werden. Das haben wir bislang außerordentlich wenig getan. Es gibt einen Satz im Artikel 5 dieses Beistandspaktes der NATO, den kann man im Alltagsdeutsch übersetzen. Das ist, dass wir uns gegenseitig helfen. Das Alltagsdeutsch heißt, ich bin bereit, mein Leben für deine Freiheit einzusetzen. Das meinte Kennedy, als der 1963 hier in Berlin gesagt hat, ich bin ein Berliner. Das war ja nicht so ein Spruch, wo der mal ein paar Beifallsklatscher haben wollte, sondern es war das Signal, die Sowjetunion versucht es nicht. Die Amerikaner werden mit unserem Leben die Freiheit Westberlins verteidigen. Und das haben die Sowjets verstanden. Jetzt können wir mal die Frage stellen, bringen wir das eigentlich unseren Kindern bei? Sprechen wir diesen Satz aus? Ist das etwas, was in unserer Gesellschaft diskutiert wird? Ist das Teil unserer politischen Auseinandersetzung? Ich würde sagen, nein.
Was muss Politik tun? Was muss die nächste Bundesregierung tun, Frau Deitelhoff, um dem Ernst dieser Lage, um solchen Fragen gerecht zu werden?
Also ich glaube, natürlich muss sie noch mehr die offene Debatte suchen über diese Grundsatzfragen. Das ist ganz klar. Wobei, und das muss man doch auch sagen, es passiert ja. Es ist ja nicht so, als würde jetzt diese neue Bundesregierung, die bald ins Amt kommt, hier etwas, ein ganz neues Kapitel aufschlagen. Sondern wir haben diese Debatten. Wir haben den Operationsplan Deutschland. Wir haben Gespräche auf der kommunalen Ebene über Schutzvorkehrungen und so weiter. Also das heißt, da ist ja längst was in Bewegung geraten. Das heißt nun nicht, dass alle sozusagen in die gleiche Richtung dabei laufen, sondern wir sehen eben, dass sozusagen in sehr unterschiedlich.
Das wäre schon mal ganz gut. Wenn
ja, das wäre toll, aber so ist es selten in der Politik. Und ich glaube, das muss man auch aushalten können. Sondern man muss diese Debatten suchen, man muss auch sozusagen mit der Opposition dabei umgehen können. Was diese neue Regierung können muss, ich glaube, sie muss entscheidungsstark sein, sie muss bereit sein, und das ist das Schwierigste, was man einer Regierung zumuten kann, auch gegen deutliche Widerstände zu handeln, wenn sie es für notwendig erachtet. Und das ist etwas.
Widerstände von wem?
Aus der Bevölkerung. Mhm. Also es ist einfach nicht so, wenn ich sage, guck mal, jetzt werde ich mal historischen Schritt machen und die Schuldenbremse kurz für den Verteidigungsetat abschaffen, dass dann irgendwie 90% der Bundesbürgerinnen und Bürger sagen, das ist eine großartige Idee und wir warten jetzt seit mehreren Jahren darauf. Das wird nicht so sein. Und dennoch wird es aber nötig sein, diese Entscheidungen zu treffen. Und das ist dieser Regierung bekannt, das war auch der vorangegangenen Regierung bekannt. Aber sie hat nicht in allen Punkten vielleicht immer die Stärke gehabt, das umzusetzen. Es ist etwas, was einfach sehr unbeliebt sein wird. Und das braucht aber diese neue Bundesregierung die Kraft, genau das zu tun.
Was erwartet denn die Ukraine und die ukrainische Regierung von einer neuen deutschen Bundesregierung?
Engagement, natürlich weitere Unterstützung, aber vor allem, dass eben jetzt in die Konstellation Kiir, Starmer, Macron eben dann auch noch ein deutscher Bundeskanzler mitkommt, sodass Europa entschlossen, effektiv, schnell handelt vor allem. Also die Menschen in der Ukraine unterstreichen immer das Wort handeln. Mittlerweile haben sie von Europa eher den Eindruck, ihr seid ganz gut und sagt auch nette Dinge zu uns, so Solidarität und wir stehen an eurer Seite, ihr findet die richtigen Worte, die richtigen Bilder, aber dann dauert es immer sehr lang, dann kommt nicht richtig was. Wenn da die neue Bundesregierung ihren Beitrag leisten könnte, dass man entschlossener ist, dann würden sich viele Menschen in der Ukraine sicherlich freuen.
Möglicherweise dürfte sie auch oder sollte sie vielleicht weniger sich Respekt oder Einschüchterung einflößen lassen durch Worte, wie wir sie regelmäßig von Putin gehört haben und wie wir sie heute gehört haben im russischen Staatsfernsehen. Da wurde nämlich schon Beispiele, nur kleine Ausschnitte aus einer Doku ausgekoppelt, die anlässlich zu Putins 25. so weit ist es schon, Amtsjubiläum ausgestrahlt wird. Da sagte er wieder das magische Wort, nämlich Atomwaffen, und er sagte Folgendes dazu.
Wir sollten provoziert werden. Sie wollten erreichen, dass wir Fehler machen. Nun, es gab keine Notwendigkeit, diese Waffe einzusetzen, von der Sie gerade gesprochen haben. Und ich hoffe, es wird auch nicht nötig sein.
Das sagt er wieder, um Angst zu verbreiten. Was raten Sie, Friedrich Merz, wie er mit sowas umgehen soll?
Also die Wirkung von Nuklearwaffen besteht darin, dass der andere Angst hat und man sie gar nicht einsetzen muss. Mhm. Diese Wirkung ist bisher nicht eingetreten. Ne? Also die Drohung damit hat nicht dazu geführt, dass die Europäer und die Amerikaner sagen, wir unterstützen die Ukraine nicht mehr. Und die Ukraine ist auch nicht zurückgeschreckt. Er hat auf dem G20-Gipfel in Bali von zwei Staaten, die für ihn besonders wichtig sind, ein klares No-Go gekriegt dafür. Das eine ist China, das andere, mindestens genauso wichtig, ist Indien. Ich glaube nicht, dass wir hier unmittelbar vor der Gefahr sind, dass er das einsetzt. Aber er wird, je eher er in die Defensive kommt, diese Drohung immer wiederholen. Das kommt, aber ich glaube, dass es nicht jetzt die entscheidende Frage sein wird, kommt er mit der Drohung von Nuklearwaffen? Das schwebt so über der Frage, wollen die Amerikaner...
Sie haben die Frage gestellt, wie wir eine Bevölkerung überzeugen. Und die hat zu Teilen Angst vor sowas.
Ja, ja, zu Recht, weil sozusagen alleine die Debatte darüber macht Leuten Angst. Das würde ja in Europa auch dazu kommen, dass wenn die Amerikaner sich auf Dauer tatsächlich verabschieden, sich die Europäer die Frage beantworten müssen, wie sieht denn unsere nukleare Abschreckung aus? Ich bin nur lange noch in der Politik, dass ich dazu raten würde, das Richtige auch zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Das Richtige zum falschen Zeitpunkt ist auch falsch. Also wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, uns mit einem relativ hohen Maß an Zustimmung auf eine konventionell weit stärkere Verteidigung zu verständigen, also wenn wir nicht mal in der Lage sind, die Wehrpflicht wieder einzuführen, dann wollen wir reden über Nuklearwaffen. Also ich kann nur von abraten. Die Frage stellt sich aktuell nicht, deswegen will ich es auch jetzt nicht
theoretisch
debattieren.
Das machen wir auch an anderer Stelle.
Aber die Wehrpflicht wieder einzuführen, wäre ein guter Punkt, um die Ernsthaftigkeit in der Bevölkerung zu debattieren. Mir geht es gar nicht um die Frage, wie viel kommen dann da und wie kriegt man das mit der Wehrgerechtigkeit hin, sondern allein die Debatte darüber, dass man so etwas wieder braucht, würde dazu beitragen, dass die Ernsthaftigkeit der politischen Diskussion größer wird.
Ist das ein Fehler, dass die neue Bundesregierung es zumindest nicht vorhat, die Wehrpflicht wieder einzuführen?
Ich glaube, die neue Bundesregierung muss diese Debatte führen werden müssen. Es wird keine Alternativen geben, weil der Freiwilligkeit sind natürliche Grenzen gesteckt. Die Bundeswehr hat nicht die Stärke, die sie haben sollte, um das notwendige Abschreckungspotenzial gegen Russland eben zu erwirken. Sie braucht Zehntausende zusätzliche aktive Soldaten, eine Reserve von mindestens 200.000 bis 300.000. Davon sind wir weit, weit entfernt. Und so frevelhaft das vielleicht klingt in Deutschland, aber Kriege werden letztendlich durch Reserven gewonnen, aber auch durch Reserven abgeschreckt. Das heißt also, vor allem braucht Deutschland eine aktive Reserve und die wird nicht funktionieren ohne eine Form einer Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Ich darf man nicht für die Debatte als Vorbereitung auf den Krieg, sondern wie Sie es eben gesagt haben, wer den Krieg verhindern will,
um den Frieden zu sichern,
der muss sich auf ihn vorbereiten. Der muss die Abschreckung. Wir waren in meiner Zeit 500.000 Soldaten in der Bundeswehr. Wir haben jetzt 180.000.
Ja. Wir werden die neue Bundesregierung genau danach fragen. Aber weil wir nur noch eine Minute haben und ich Sie hier sitzen habe, jemand von der SPD, und wir gerade die Bundesregierung am Wickel haben, morgen wird der SPD-Chef, der jetzige, Lars Klingbeil, ein neues Kabinett vorstellen. Wird Frau Esken Teil dessen sein?
Ja, das ist zwar lustig, darüber zu debattieren.
Wieso lustig?
Naja, weil das
zumindest...
aber ich fände es eher humorvoll. Ich bin nicht der Vertreter der SPD und erkläre hier nicht, wer da reinkommt oder nicht. Das ist ja gar nicht mein Amt. Naja. Aber dass Frau Esken in den letzten Monaten und Jahren jetzt nicht dazu beigetragen hat, dass die Zustimmung der zur SPD exponentiell angestiegen ist, ist kein großes Geheimnis.
Da ist sie ja nicht allein. Die haben ja gemeinsam verloren.
Nein, sie haben immer gesagt, wir haben gemeinsam gewonnen und gemeinsam verloren. Olaf Scholz hat einen glänzenden Wahlkampf 21 geführt und gewonnen, weil er einen ganz schwachen CDU-Kandidaten hatte. Davor war die SPD auch schon bei 16-17%. Und Frau Esken hat nach meinem Eindruck jedenfalls die SPD nicht in der Maßen aus dieser Krise rausgeführt, dass sie von sich aus sagen könnte, ich habe jetzt einen Anspruch,
ins Kabinett zu kommen. Kurze Nachfrage. Zwei SPD-Vorsitzende haben ein schlechtes Ergebnis eingefahren. Der eine wird Vizekanzler und Finanzminister und die andere wird vielleicht eine Ministerin, vielleicht auch gar nichts. Ist das fair oder ist fair keine politische Kategorie?
So ist das Leben in der Politik. Ja. Mich hat auch keiner gefragt, ob ich freiwillig gehe. Irgendwann gehen Sie.
Okay, dafür gehen wir jetzt freiwillig und freuen uns auf die Tagesthemen mit Jessie Wellmer. Jessie, was habt ihr vor?
Ja, ihr seid schon so ein bisschen beim Thema. Neue Woche, neue Regierung. Morgen unterschreiben Union und SPD den Koalitionsvertrag und Dienstag nach Kanzlerwahl und Vereidigung kann es dann losgehen mit dem groß angekündigten Politikwechsel, auch und besonders beim Thema Migration. Was sich da von heute auf übermorgen ändern soll, gleich in den Tagesthemen.
Danke, werden wir uns ansehen. Wir haben heute über Politikwechsel in der Sicherheit gesprochen und bedanke mich sehr für die gute Diskussion bei Ihnen, fürs Interesse und bei Ihnen natürlich zu Hause auch. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.